Im Jahr 2009 hat sich der Rob Walker, ein berühmter Journalist, eine Frage gestellt. Er hat nämlich eine Beobachtung gemacht und aufgrund dieser Beobachtung hat sich ihm eine Frage gestellt. Und seine Beobachtung war folgende: Egal zu welcher Zeit und egal in welcher Volksgruppe, war etwas immer gleich. Nämlich das Interesse oder die Präsenz von Geschichten. Egal in welcher Zeit du schaust oder egal in welcher Volksgruppe, auf welchem Kontinent oder wo genau dass du schaust, merkst du oder hat er festgestellt, dass jede Volksgruppe, jeder Mensch Geschichten kennt und von Geschichten lebt. Mehr noch, dass Geschichten von Generation zu Generation weitergegeben werden. Entweder mündlich überliefert oder auch sogar aufgeschrieben und so weiterverzählt. Und er hat dann sich die Frage gestellt, okay, Geschichte scheint etwas zu sein, wo Menschen universal, egal zu welcher Zeit und in welchem Kontinent und in welcher Volksgruppe, Kultur, Ethnie spielt keine Rolle, da scheint eine Kraft dahinter zu sein in diesen Geschichten, dass das überall der Fall ist. Und seine Frage, die er sich jetzt gestellt hat, ist, kann ich mir ein Experiment ausdenken, überlegen, wie ich kann quantifizierbar die Kraft von Geschichte zeigen. Und er hat sich folgendes Experiment ausgedacht, um die Kraft mal probieren zu illustrieren. Und zwar ist er auf eBay gegangen und hat 200 zufällige Objekte gekauft. Die einzige Bedingung war, dass die Objekte nicht mehr kosten als 1 Dollar. Und so hat er quasi 200 Rammstingers gekauft. Der Gesamtpreis, den er zahlt hat für die ganzen Objekte, war 129 Dollar, den er zahlt hat. Und jetzt hat er 200 Objekte gehabt. Jetzt ist er als nächster Schritt auf 200 bekannte, renommierte, qualifizierte Geschichtenschreiber zugegangen und hat sie gefragt, ob sie teilnehmen würden in seinem Experiment. Und ihr Auftrag ist einfach, zu einem zufällig zugewiesenen Objekt, das er vorher auf eBay gekauft hat, eine Geschichte zu schreiben. Zu dem Objekt. Da hat es ganz lustige Sachen gehabt, von Rossköpfen über Ballonaufblasendinger, ganz viele interessante Objekte. Und die 200 Journalisten, Schriftsteller, Geschichtenschreiber haben alle zugesagt und haben jetzt ein zufälliges, zugewiesenes Objekt bekommen und eine Geschichte geschrieben zu dem Objekt. Und jetzt hat er die zufälligen Objekte genommen und hat sie wieder auf eBay verkauft. Aber das mal mit der Geschichte dazu, zu diesem Objekt, das geschrieben worden ist. Was denkt ihr, hat das einen Unterschied gemacht? Ja, es hat einen kleinen Unterschied gemacht. Er hat sie gekauft für 129 und er hat alle die 200 Objekte wieder verkauft für, sage und schreibe, 8'000 Dollar. Also es ist eine Gewinnsteigerung von 6'300%. Genau das gleiche Objekt, einfach das mal mit einer Geschichte dazu. Und das ist eine Art, wie man zeigen kann, wie mächtig oder wie kräftig Geschichten sind und wie viel Einfluss Geschichten nehmen können. Und ich persönlich bin begeistert und fasziniert und dankbar, dass mir der beste Geschichtenschreiber, den es überhaupt gibt im Universum, der beste Autor, der die interessantesten Geschichten schreibt, persönlich kennen durfte. Natürlich rede ich von niemand anderem als aus dem himmlischen Vater, der die beste Geschichte geschrieben hat und immer noch dran ist am Schreiben. Und so möchten wir euch mitnehmen in dieser nächsten Predigtserie in eine Geschichte rein, die so genial ist, die so beeindruckend ist, dass sie nur aus den Federn von einem renommierten Autor stammen kann und von niemand anderem als unserem himmlischen Vater. Wir erzählen euch also in den nächsten 8 Predigten eine Geschichte. Wir haben es aufgeteilt in 8 Akte. Und wir werden mit euch durch die Geschichte durchgehen. Und wir erzählen euch die Geschichte, die Gott geschrieben hat an einem Ort, der da heisst Ephesus. Es ist Gottes Geschichte in Ephesus, wo er geschrieben hat. Und die möchten wir euch erzählen in den nächsten 8 Predigten. Ich habe drei Ziele für uns, für die heutige Predigt. Das erste Ziel ist, ich möchte gerne die Serie oder eben die Geschichte, die wir mit euch möchten erzählen, möchte ich gut ein Fundament legen für die. Ich möchte euch einen Einblick geben, also ich werde euch heute die Hauptprotagonistin in unserer Geschichte ganz nahe bringen und ganz tief erklären, was das für eine Person war. Es ist niemand anders als eine Stadt, nämlich die Stadt Ephesus. Ich werde euch heute von dieser Stadt erzählen und ein Fundament legen, auf das wir verstehen und können nachvollziehen, wie genial eigentlich die Geschichte war, wo Gott an diesem Ort geschrieben hat. Also ich werde euch heute ganz viel erzählen über die Stadt Ephesus. Es soll ein Fundament sein, auf das all die anderen Punkte in der Serie, all die anderen Akten in dieser Serie umso mehr Sinn machen und eine Tiefe bekommen. Das ist das erste Ziel. Also ich werde euch heute einiges an Wissen mitgeben. Und das zweite, und das ist eigentlich das, was mir persönlich am wichtigsten ist in dieser Predigt, ist, ich möchte, dass wir alle heute Glauben dürfen entwickeln, Glauben dürfen wachsen für die Region hier in Baden-Wettingen. Um das geht es. Ich möchte gerne Glauben inspirieren. Einen Grund geben für euch, dass ihr einen fixen, klaren Grund haben für eine Hoffnung und für einen Glauben in dieser Region. Weil wir werden nämlich Ephesus anschauen und ich denke, der ein oder andere wird die gleichen Beobachtungen machen wie ich und feststellen, Ephesus war gar nicht so anders gewesen, wie Baden-Wettingen heutzutage ist. Es gibt Historiker, die sagen, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, das 21. Jahrhundert ist das erste Jahrhundert nach dem ersten Jahrhundert, das ein bisschen ist wie das erste Jahrhundert. Haben das alle verstanden? Ich sage es nochmals. Das 21. Jahrhundert, also unsere heutige Zeit, ist das erste Jahrhundert, wo wieder chli so ist, wie das erste Jahrhundert war. Das ist eine komplizierte Art und Weise, zu sagen, heute ist es eigentlich gleich wie dazumal. Und ich glaube, wenn Gott dazumal gewirkt hat, dann wird er auch heute wieder können wirken, so wie er dort gewirkt hat. Das ist das zweite Ziel, das ich habe für uns, dass wir dürfen anfangen zu glauben, dass auch Gott heutzutage in unserer Region mächtig kann und will und wird wirken. Und das dritte, wir werden über Erfüllung reden. Woher kommt Erfüllung? Lebenserfüllung. Und mein Wunsch ist, dass Menschen, die vielleicht da innen sind und nach Erfüllung suchen, oder dass wenn ihr Nachbarn habt, die ihr kennt, die unerfüllt leben, dass wir anfangen, Antworten finden für den Mangel an Erfüllung. Das ist mein drittes Ziel mit dieser Predigt. Alright. Gott hat Geschichte geschrieben. Und im Hebräer 13, Vers 8 ist der Grund, die Basis, der wichtigste Vers in dieser Predigtserie drin. Wieso, dass wir glauben, oder wieso, dass wir glauben, möchten Glauben wecken in euch für Gottes starke und klare Wirkung in unserer Region. Im Hebräer 13, Vers 8 steht etwas sehr Fundamentales, wo ich sicher bin, dass ihr alle einverstanden seid. Denn Jesus Christus ist immer derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Versteht ihr? Jesus Christus, der Grund, Anker, die Person, um die sich unser Glaube dreht, ist der gleiche gewesen. Schon immer. Bei der Grundlegung dieser Welt ist er präsent gewesen. Er ist durch den Gott hat Universen erschaffen, das Universum erschaffen. Er hat Sterne geformt. Und dort ist Jesus Christus schon gewesen und er ist der gleiche gewesen, wie der Jesus Christus, der in Person auf dieser Erde unterwegs war, wo uns vorgelebt und gezeigt hat, wie Glaube wirklich funktioniert. Der gleiche Jesus. Und er war es, wo die Menschen in Ephesus gerufen hat, in seine Nachfolge. Das war der gleiche Jesus, der auch heute da bei uns immer noch am Wirken ist. Der gleiche Jesus, der in Ephesus gewirkt hat, ist heute da in Baden-Wettingen am Wirken. Und er wird auch noch in Zukunft, morgen und übermorgen, und ich weiss nicht, wie lange die Zeit noch geht, wird er der gleiche sein. Und weisst du was, er wird sogar in Ewigkeit, wenn wir eines Tages im Himmel mit ihm sind und das Hochzeitsmahl für immer feiern, ist er immer noch der gleiche Jesus. Das ist der Grund, wieso dass wir dürfen Glauben haben, dass was in Ephesus passiert ist, auch heutzutage wieder passiert. Nicht, weil wir irgendwie etwas richtig machen oder weil wir so genial wären oder aus irgendwelchen Gründen, wo man sich selber noch ausdenken könnte. Nein, der Grund, wieso dass wir Hoffnung und Glauben haben für die Zukunft, ist allein der Fakt, dass Jesus immer noch der gleiche ist. Sind ihr einverstanden mit dem? Ist gut. Sehr gut, da bin ich froh, weil wenn man das Gefühl hatte, wir wären es, dann hätten wir jetzt gerade abbrechen müssen. Das würde nämlich nicht funktionieren. Also sind wir bereit, um unseren Hauptprotagonist in dieser Geschichte ein bisschen kennenzulernen, Ephesus. Ich habe vorher gesehen, die Karte ist schon drauf, also kann ich mit Quizfrage sparen. Weiss jemand, wo Ephesus genau ist? Kannst du die Karte zeigen? Es ist in der heutigen Türkei. Ephesus. Vielleicht hat irgendjemand gesagt, ja, in Griechenland ist Ephesus. Weißt du was? Das hat sogar einen halben Punkt gegeben, die Antwort. Weil Ephesus ist zwar in der Türkei, aber kulturell nicht vergleichbar gewesen mit der heutigen Türkei, sondern kulturell war Ephesus eine griechische Stadt gewesen, vom Denken und von der Mentalität her. Es war sogar mitunter eine der grössten Städte gewesen im Römischen Reich. Also es war die drittgrösste Stadt gewesen im Römischen Reich. Sehr hellenistisch in der Denk- und in der Art, wie sie gehandelt haben, war sehr hellenistisch gewesen. 250'000 Leute werden wohl gelebt haben in der Umgebung von Ephesus. Das Interessante ist, eine Viertelstunde Autofahrt in unserer Region, wo wir drinnen sind, sind etwa 250'000 Menschen in diesem Einzugsbereich. Die haben sich auf Ephesus ausgerichtet. Jetzt, Ephesus war auch eine sehr opportunistische Stadt gewesen. Also die haben Wichtigkeit hatte und Wichtigkeit wollen haben und behalten. Und es war ihnen nicht so mega wichtig, wie genau dass sie ihren Status fördern können und wie sie ihre Wichtigkeit behalten können. Also ein Beispiel, zum Beispiel, du hast in Ephesus einen zentralen Ort der Anbetung gegeben. Und an diesem Ort ist, bis ein paar Jahre bevor das Paulus kam, ist dort noch eine ägyptische Gottheit angebetet worden. Ich glaube, das war die Isis. Die ist dort angebetet worden. Jetzt müsst ihr wissen, seit die Römer gekommen sind, sind die Ägypter nicht mehr so mega hoch im Kurs gewesen. Weil der Augustus und Kleopatra und so, genau, auf jeden Fall ist es so gewesen, dass die Römer nicht mega gut zu sprechen gewesen sind auf die Ägypter. Und dementsprechend war es nicht mega in gewesen, ägyptische Gottheiten anzubeten. Und jetzt haben aber die Epheser in zentraler Stelle einen Anbetungsort für eine ägyptische Gottheit. Aber sie haben eine Lösung gefunden. Sie haben nämlich gefunden, weißt du was, wir machen das klein, also wir tun das abreißen und anstatt tun wir doch einen Julius-Cäsar-Statue her. Und wir tun jetzt an diesem Ort Julius-Cäsar anbeten. Das kommt viel besser an bei den römischen Herrschern. Oder? Und so haben sie dann schnell eine unpopuläre Gottheit austauscht, römische Statue her da und alle sind okay damit. Oder? Kein Problem, weil es geht uns schlussendlich um uns selber und wir möchten unseren Status nicht verlieren. Also das ist einfach so ein kleiner Einblick, wie die Epheser ein bisschen tickt haben. Jetzt wichtig war, Ephesus war extrem reich. Ich möchte euch vier Charaktermerkmale mitgeben von Ephesus. Ephesus war eine extrem reiche Stadt und ein Grund hat mit der Lokalität oder mit der Geografie zu tun von Ephesus. Die waren nämlich gelegen an einer Flussmündung und Flussmündungen waren immer Handelszentren in der Regel. Also wenn du als römische Grossmacht das Hinterland kontrollieren, dann machst du das, indem du an die Flussmündung gehst und dort eine Stadt baust, weil der ganze Handel, die ganze Ideologie, das ganze Denken geht immer flussaufwärts, hinterher ins Hinterland. Also die Flussmündungsstädte waren Einflusszentren. Sprich, Ephesus war wichtig für die Römer und es war reich, weil Business war am Boomen. Sie haben extrem viel Handel, es hat ganz viele Handelsstädte und sie haben handwerklich ganz viel handwerkliche Kunst in Ephesus. Und das hat dazu geführt, dass in Ephesus ganz viel Reichtum angehäuft wurde. Ich würde sagen, das ist nicht so unanders, als wir heutzutage sind. Wir würden alle einverstanden sein, wenn wir sagen, okay, weltweit gesehen, unsere Region sehr eine reiche Region. Sie haben auch noch einen Bonus gehabt, einen zusätzlichen Bonus, die Epheser. Sie haben nämlich vom Tourismus leben können, weil sie haben eins von den 7 Weltwunder ihres eigenen können nennen. Also ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Genau, sie sind extrem reich gewesen. Das ist eins von den 7 Weltwunder gewesen, wo in Ephesus gestanden ist. Das ist der Tempel von der Artemis. Das ist ein extrem grosses Gebäude, das auf über 100 Säulen errichtet war. Und das hat Bekanntheitsgrad erlangt, wo Leute aus dem ganzen Römischen Reich einfach mal haben müssen auf Ephesus gehen und die Stadt besuchen, weil dort hat es eben das Gebäude von der Artemis, von dieser Gottheit. Und es ist sogar eine Legende entstanden, dass die Artemis höchstpersönlich ein Bildnis von sich selber aus dem Himmel fallen lassen hat auf das Ephesus runter. Und das hat zu einer grossen touristischen Attraktion geführt. Also wenn du eins von den 7 Weltwunder dein eigen kannst nennen, das ist sehr gut für den Tourismus. Und die Epheser, die sind clever gewesen, die haben dann auch so kleine Statuen verkauft von der Artemis, oder? Vielleicht gleich auch noch relativ ähnlich wie türkische Kultur, oder? Wenn schon Touristen kommen, dann schaust du auch, dass du noch ein bisschen Geld verdienst mit denen, oder? Du hast noch irgendwelche Ramsch verkaufen und die gehen dann heim und sagen, hey, schau mal, was ich auf dem Basar gekauft habe, mega guter Preis. Und der Händler ist mir sogar entgegengekommen und so, ja, genau. Aha. Auf jeden Fall, der Ort war sehr reich und hat vom Handel gelebt und hat ein Weltwunder, sein eigen, können nennen. Und das hat automatisch zu einem zweiten Merkmal geführt. Die Epheser, die hatten ein sehr grosses Ego gehabt. Die sind von sich selber sehr überzeugt gewesen. Und es ist sehr fest darum gegangen, sich zu präsentieren. Also was das für eine Statue ist, das ist Latros der Doktor. Das ist ein Epheser gewesen, der in Ephesus selber gewohnt hat. Und er hat so weit gebracht, dass er an der Hauptstrasse es geschafft hat, eine Statue von sich selber in überlebensgrosser Grösse herzustellen. Also ich meine, du machst ein Selfie. Ich meine, das ist mal noch ein Selfie. Weißt du, das hat 2000 Jahre lang überdauert. Verstehst du? Der hat etwas dort hergestellt, dass ich, der Micha Wüthrich, in Wettigen 2000 Jahre später dem seinen Namen noch kennen. Das ist der Latros, der Doktor. Ich meine, redest du mal von Statussymbol, oder? Das ist nicht die einzige Statue, die dort von den Grössen in Ephesus errichtet worden ist, sondern man findet so Sockeln entlang der Hauptstrasse. Gibt es die Sockeln von Leuten, die sich selber ein Denkmal errichtet haben. Ich meine, die haben es jetzt einfach tatsächlich zu etwas gebracht, verstehst du? Ich meine, das ist mal noch Anerkennung. Das ist mal noch ein Ego, das gesehen worden ist. Man findet in Ephesus ganz viel auch Paläste und Villen, wo Leute in prunkhafter Ausführung Villen gebaut haben. Und was speziell ist an diesen Villen, die haben auch immer grosse Atrien gehabt, weil bringt ja nichts, wenn du reich bist und wenn du schöne Sachen hast, wenn niemand kommen kann, um es zu schauen. Oder? Also dementsprechend musst du ja auch grosse Atrien bauen, dass du Leute einladen kannst, die dann schauen können, wie weit du es gebracht hast. Also selbst Darstellung und das Ego, wo man sich präsentieren muss, anderen gegenüber, war sehr hoch im Kurs in Ephesus. Wenn ich das so gesehen habe, habe ich müssen einfach ein bisschen schmunzeln und denken, ja, ist es nicht interessant, wie Menschen, sobald das Grundbedürfnis gestillt sind, egal zu welcher Zeit und in welcher Kultur, irgendwie immer in die gleiche Richtung gehen. Sobald du genug zu essen hast und dass du sicher bist, fängt der Mensch an, Anerkennung und andere Sachen zu suchen. Und eins von dem, was irgendwie omnipräsent ist, in anderen Ausführungen und in anderen Formen, ist immer die Selbstdarstellung. Man muss sich jetzt präsentieren. Das war damals in Ephesus der Fall. Und das ist irgendwie heute immer noch gleich. Menschen sind angewiesen auf Statussymbol. Egal, vielleicht sieht das für jeden etwas anders aus. Gell? Der eine fährt jetzt lieber ein gutes Auto und sorgt dafür, dass man es sieht. Die anderen tun sich auf Instagram, das ist dann mehr so ein bisschen jüngere oder meine Generation und noch etwas jünger, tun sich selber präsentieren. Aber es geht immer darum, wenn Grundbedürfnisse gestillt sind, okay, aber jetzt müssen andere mich sehen. Grosses Ego. Und das Dritte, was man feststellt, das dritte Merkmal, wenn man auf Ephesus schaut, ist, das war eine Stadt, die Unterhaltung sehr hoch geschätzt hat. Es war eine Kultur, die eigentlich schon fast, muss sagen, die ist unterhaltungssüchtig war. Wir haben gesagt, das ist ein Ort, 250'000 Leute haben gewohnt. Die haben ein Theater gebaut, kannst du schnell die nächste Folie bringen, das ist ein Theater, wo 56'000 Leute drin Platz gefunden haben. Also es ist mathematisch gesehen ein Viertel. Stimmt das? 250'000, 50'000, ist das ein Viertel, ein Fünftel? Ein Fünftel, dort umeinander, gell? Give or take. Auf jeden Fall, da haben die ein Stadion gebaut, wo ein Fünftel von der kompletten Bevölkerung gleichzeitig hat können sitzen und schauen und sich bespassen lassen. Einfach als kleiner Vergleich, das grösste Stadion in der Schweiz heutzutage ist der St. Jakob Park und der hat 38'512 Sitze. Also die Epheser haben dazumal in einem kleineren Einzugsgebiet schon das grössere Stadion gebaut. Und was noch dazu kommt, du findest in Ephesus auch Gräber von Gladiatorenkämpfen, also von Gladiatoren. Sprich, das war eine Stadt, die hat Theater gebaut, grosse Stadien, und dort sind Menschen gestorben zur Belustigung von anderen Menschen. In öffentlicher Darstellung, Gladiatoren haben sich gegenseitig getötet und Menschen haben es gefeiert. Und du findest heute die Gräber von gefallenen Gladiatoren, wo du weißt, ja, der ist da gestorben. Und wahrscheinlich haben da so eben 30'000 Leute, ich sage jetzt mal eine Zahl, vielleicht sind es ja mehr oder weniger gewesen, haben zugeschaut und haben gejohlt. Also, es ist eine Stadt, wo unterhaltungssüchtig war. Ich weiss nicht, was die durchschnittliche Fernsehschau-Zeit ist in unserer Kultur. Ich möchte die Zahl gar nicht so genau anschauen, weil es wäre wahrscheinlich deprimierend. Ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden das Menschen heutzutage damit verbringen, sich unterhalten zu lassen. Wie viel Mal, dass wir unsere Handys vornehmen und irgendetwas suchen, das uns soll bespassen und das uns soll unterhalten soll. Sind wir einverstanden? Das scheint irgendwie etwas universell gleich zu sein. Dazumal in der Kultur unterhaltungssüchtige Stadt, die heute gar nicht so anders ist. Wo heute Menschen genauso wie dazumal Bespassung suchen, die gerne möchten, unterhalten sind. Das bringt uns zum vierten Merkmal von dieser Kultur. Und zwar, kannst du auch das nächste Bild bringen, diese Kultur war hochsexualisiert. Das hat mitunter auch mit der Artemis zu tun. Der Gottheit, der lokalen Gottheit von diesem Ort. Also, das ist eine Statue von der Artemis. Sie war eine Fruchtbarkeitsgöttin. Und sie war die wichtigste Gottheit in Ephesus. Man hat Kleidervorschriften gefunden von Priesterinnen, die in diesem Tempel oder eben in diesem siebten Weltwunder drinnen Dienst da haben. Und die Kleidervorschrift war, die Priesterinnen müssen kurze Röcke haben und es muss eine Brust rausschauen. Das war die Kleidervorschrift für Priesterinnen, die Dienst da haben im Tempel von Ephesus. Wenn ich das so gelesen habe, habe ich gefunden, das klingt fast wie im Beachvolleyball bei uns. Einfach so, Sex sells. Ist das einmal so gewesen und ist heute so. Und die Epheser haben schamlos das ausgenutzt, dass Sex einfach etwas ist, was sich verkaufen lässt. Tabrina selber war in Ephesus und sie hat gesagt, sie hat sich geschämt, mit ihren Eltern durch Ephesus zu laufen. Einfach weil die Sexualisierung oder die Darstellung von Sex ist omnipräsent in Ephesus. Also du bist auf der Hauptstrasse gelaufen und es ist dir anmarkiert auf der Strasse, wenn du läufst, welches ist der schnellste Weg zum nächsten Bordell. Also es ist eine extrem hochsexualisierte Stadt gewesen. Und der Brine hat beschrieben, wie sie sich einfach geschämt hat, mit ihren Eltern dort durch die Stadt durchlaufen, wo einfach Darstellung und die Normalität von Sexualität einfach omnipräsent war. Und wenn ich das so schaue, muss ich eines mehr sagen. Das ist heute irgendwie genau gleich wieder. Einfach Sex, wo öffentlich überall, in jedem Film, muss dargestellt sein. Du kannst heute keine Handtasche mehr verkaufen, ohne Sex als treibendes Verkaufsargument zu brauchen. Und so wie die Kultur dazumal hochsexualisiert war, dünkt es mich, ist auch unsere Kultur heutzutage, wenn wir anschauen, und wenn wir mal unsere Werbungsplakate anschauen, wenn wir den Fernseher einschalten, die Darstelligkeit, das natürliche, normale von Nacktheit und ja, was soll's, ich meine, es spielt ja keine Rolle und so, ist ja eh alles okay, scheint genau die gleiche Mentalität bei uns heutzutage zu herrschen wie dazumal in Ephesus. Alright, das ist Ephesus. Das ist die Stadt in der Türkei. Und das ist der Ort, wo Gott gewählt hat und gebraucht hat, um eines der krassesten Jüngerschaftsbewegungen als seine Bühne, wo du im ersten Jahrhundert findest. Es gibt Historiker, die gehen davon aus, dass in Ephesus 30'000 Menschen zum Glauben gekommen sind und mehr. Konservative Schätzungen sagen, 30'000 Menschen in Ephesus sind zum Glauben gekommen. Das ist der Ort, wo Gott gebraucht hat, als Musterbeispiel in der ganzen Region und im ganzen Kontinent ist das bekannt worden. Also 300 Kilometer weiter weg von Ephesus ist bekannt gewesen, ohne moderne Kommunikation, ohne Video, ohne Internet, dass in Ephesus irgendetwas am Passieren ist, wo wir nicht fassen können. Dass dort irgendwie zu tausenden Menschen plötzlich umkehren und einem Jesus nachfolgen, radikal. So radikal, dass sie öffentliche Verbrennungen hatten von Büchern, wo Zauberei drin war oder wo es um Zauberei geht. Ist öffentlich verbrannt worden. Das hat Wellen geschlagen in die Region rein, dass nicht Christen anfangen zu reden haben, was da eigentlich am passieren ist. Und es gibt jetzt für mich wie zwei Perspektiven, die man haben kann, wenn man das hört. Erstens kannst du die Perspektive haben, so ein bisschen, wow, wie hätte das je passieren können? Die Menschen, die sind ja, so wie ich die jetzt ja porträtiert und beschrieben habe, die sind ja so ungöttlich, wie es irgendwie nur geht, oder? Also ich meine, kann man noch mehr Sachen aufzählen, die eigentlich von Gott trennt, oder? Okay, nochmal Zusammenfassung. Sie sind reich gewesen und Reichtum ist wichtig gewesen. Es ist darum gegangen, wer kann mehr verdienen und wie viel können wir eigentlich haben? Also Mammon als Gott voll präsent. Sie sind mit sich selber beschäftigt gewesen. Grosses Ego. Es geht um mich. Ich muss mich profilieren. Ich muss mich darstellen. Sie sind unterhaltungssüchtig gewesen. Auch auf Kosten vom Leben von anderen. Egal. Und sie sind hochsexualisiert gewesen und haben eigentlich sexuelle Moral nicht mehr wirklich gekannt. Also kannst du denken, wow, wie kann Gott an so einem Ort irgendetwas machen, oder? Ich meine, das ist ja so viel Hindernis und ich habe ja noch nicht einmal alles erzählt, gell? Die haben noch Okkultismus betrieben, Zauberei betrieben. Es hat Epheserschriften, ist ein Synonym gewesen für Zauberei. Also, weil der Ort ist bekannt gewesen, auch als der Ort, wo Zauberei betrieben wird. Also, so viel Trennung. Und das ist eine Perspektive, die du könntest haben, um zu sagen, die sind so weit weg. Und manchmal ertappe ich mich, wenn ich die Perspektive auch habe, wenn ich meine Region, meine Nachbarn, meine Stadt anschaue. Du könntest denken im ersten Moment, wow, die sind so weit weg. Wie kann Gott da jemals etwas machen? Und wir können überrascht sein und überwältigen, dass Gott den Ort ausgewählt hat, um dort eine Bewegung zu lancieren, über die man 2000 Jahre später noch geredet hat. Oder die andere Sicht ist eigentlich die ich viel besser finde und viel schöner finde. Im Prediger 3, Vers 11 gibt es folgenden Bibelvers, der etwas Fundamentales erfasst über die menschliche Natur. Dort steht: Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz der Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Das ist die zweite Perspektive. Du könntest auf Ephesus, du könntest auf unsere Region schauen und feststellen, da gibt es so viele Menschen, die sind so hungrig, so auf der Suche nach etwas. Die brauchen so dringend eine Erfüllung. Die haben in sich drinnen etwas, das nach dem Ewigen fragt. Etwas, das nach mehr schreit. Etwas in sich drinnen, das gerne möchte mehr haben, als was es ist. Also sind das Leute, die probieren, das Loch mit allem Möglichen zu stopfen. Sie probieren zu stopfen mit Reichtum. Sie probieren zu stopfen mit Anerkennung, mit Unterhaltung. Und wenn das nicht geht, dann halt mit Sex. Das sind Menschen, die extrem hungrig und auf der Suche sind nach etwas, wo mehr ist als all das. Und ich glaube, das ist wahr, dazumal in Ephesus. Das ist der Grund, wieso Gott den Ort konnte brauchen, um so etwas Gewaltiges zu tun, dass 30'000 von 0 auf 100 ihr Leben an einen Gott übergeben. Das war das erste Mal, wo die Epheser eine Antwort bekommen haben auf ihre Lehre und auf ihr Suchen. Jetzt ist Jesus gekommen, der die Antwort ist auf Erfüllung und wo Erfüllung in der Fülle gebracht hat. Und ich hoffe und ich glaube, für unsere Region ist das auch so, dass Menschen in dieser Region genau so auf der Suche sind nach Erfüllung, wie Menschen schon zu jeder Zeit auf dem Planeten auf der Suche nach Erfüllung sind. Und ich weiss, dass wir einen Gott haben, der die besten Antworten hat. Und wenn er dazu mal Erfüllung bringen konnte, glaube ich, wird er auch heute wieder in unserer Region das Gleiche tun können. Weil, Hebräer 13, 8, denn Jesus Christus ist immer derselbe. Gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er ist gestern in Ephesus die Antwort auf Lehre. Er ist der, der Erfüllung gebracht hat. Er ist heute der, der Erfüllung bringt. Dir persönlich und deinen Nachbarn und dieser Region ist er die Antwort auf die Lehre. Er ist heute der gleich. Er ist morgen noch der gleich. Und er ist in alle Ewigkeit die Antwort auf Lehre. Er stillt heute noch Hunger. Und wir haben am Anfang gesagt, Geschichten tun den Wert um 6'300% auf. Und das ist auch wahr für Menschen. Schau mal, was in Philipper 1, Vers 6 steht. Ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus wiederkommt. Ich glaube, Jesus Christus ist heute noch am Geschichte schreiben. Und das macht unseren Wert 6'300% höher. Er ist nicht fertig mit dir, er ist nicht fertig mit mir und er ist nicht fertig mit dieser Region. Ich bin absolut davon überzeugt und ich möchte mit euch zusammen glauben, dass Gott heutzutage da noch Geschichten schreibt. Dass er meine Nachbarn sieht, die auf der Suche sind nach Erfüllung. Und ich glaube, dass er Geschichten mit ihnen möchte schreiben, dass sie dürfen zu dieser Erfüllung kommen. Können wir das zusammen glauben, für unsere Region, dass Gott heute noch die Antwort ist auf Sehnsucht. Wenn ja, möchte ich mit euch zusammen jetzt gerade beten für unsere Region. Jesus Christus, wir glauben von ganzem Herzen, dass du wirklich der Gleiche bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Dass du die Antwort bist auf Sehnsucht, dass du der bist, der Erfüllung bringt. Und wir sehen unsere Region und wir sehen die Menschen, die auf der Suche sind nach mehr. Nach Erfüllung, die gerne möchten, mehr haben, als was sie haben. Und wir wissen, dass du die beste Antwort bist und dass du der Einzige bist, der das Loch kann füllen kann. Und wir möchten jetzt einstehen für unsere Region und möchten beten, Jesus, hilf du uns, dich gross zu machen. Hilf du uns, deinen Namen bekannt zu machen. Und dass wir die Antwort geben auf Lehre. Das bist du, Jesus. Amen.